Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Coronavirus und Wissenschaft. Die Hintergrundsendung auf Radio 1. Der renommierte Wissenschaftsjournalist Beat Glocker, Gründer vom Internetportal Higgs.ch und der Radio 1 Chefredaktor Jan von Dobel erklären, was man zum neuen Coronavirus SARS-CoV-2 weiss und ordnet aktuelle Studien und Erkenntnisse.
Herzlich willkommen zur 8. Ausgabe dieser Sendung. Heute wollen wir uns dem Thema widmen, wie kann es auch weitergehen, wie kann vielleicht auch elektronische Massnahmen und Methoden helfen, um den Lockdown irgendwann wieder langsam zu lockern. Ich bin wieder wie jeden Tag verbunden mit dem Beat Glocker. Guten Nachmittag.
Ja, hallo Jan, hallo.
Ja, man redet jetzt viel darüber, kann man die Massnahmen nach Ostern, die Lockdown-Massnahmen nach Ostern langsam lockern? Die SVP hat gerade ein Strategiepapier veröffentlicht heute, wo sie das fordert, dass man das machen soll, dass man dort dafür auch Risikogruppen, Risikopersonen soll isolieren, aber sonst das Leben langsam wieder rauffahren. Wie realistisch schätzt du das ein?
Es hängt davon ab, wie man die Umgebungsbedingungen definiert. Oder? Prinzipiell finde ich auch, so ein Lockdown sollte nicht länger dauern, als es epidemiologisch nötig ist, aber auch wirtschaftlich und sozial verträglich auf jeden Fall. Weil wenn man dann mehr Schaden anrichtet, als man Leben rettet, macht es ja keinen Sinn. Aber man muss es sehr intelligent machen. Jetzt einfach fordern, ab 19. April muss es fertig sein und wir müssen rauffahren. Das ist zu simpel, das muss sehr differenziert angegangen werden. Und es gibt zwei Sachen, die wirklich gemacht werden müssen. Oder eins muss gemacht werden, also das Testen von Leuten.
Wir damit man auch weiss, wie viele Leute das die Krankheit schon durchgemacht haben, oder?
Genau. Also da, da kann man über immunologische Effekte reden. Also wer ist jetzt schon immun? Wie viele haben es gehabt und haben keine Symptome gezeigt? Stichwort Dunkelziffer. Also das darf man einfach nicht vergessen. Das muss man weitermachen und man muss noch wirklich mehr Tests machen. Da sieht man einfach, was das ausmacht über das Kenntnis von der Epidemie, über die Kenntnis von der Epidemie und eben, wie man die Kurve kann brechen kann. Und das andere ist nachher, was können wir noch für Hilfsmittel dazu nehmen? Und tatsächlich gibt es, würde ich sagen, elektronische Hilfe. Irgendwann habe ich gelesen, wir können das Virus schlagen mit Intelligenz, oder? Mhm. Und wenn man die elektronischen Hilfsmittel intelligent einsetzt, dann ist es möglich.
Das heisst, das Handy, das wir immer auf uns tragen, die meisten von uns immer auf uns tragen, das könnte man jetzt einsetzen, um wirklich zu schauen, einerseits werden die Regeln eingehalten und vor allem auch andererseits, hat man Kontakt gehabt in der Umgebung mit jemandem, der infiziert war?
Genau, also das eine werden die Regeln eingehalten, das ist eins. Und das andere ist, wie schaffen wir es, zu wissen, wer mit wem Kontakt hat. Also da geht es wirklich schon um Personen. Und da hat natürlich China, aber auch von Israel gehört man, dass sie das sehr, sehr strikt machen und auch wirklich die Standortdaten in Echtzeit zur Verfügung gehabt haben. Und ich glaube nicht, dass in einer westlichen Demokratie so eine permanente Online- oder Real-Time-Überwachung von jedem einzelnen Individuum irgendwie akzeptiert wird. Gesellschaft.
Eben datenschutzmäßig ist das natürlich dann sehr heikel, wenn man auf Individuen aber kann sagen, wo wer war, zu welchem Zeitpunkt. Aber genau das wäre ja eigentlich dann im Endeffekt nötig, wenn man will versuchen, die Ausbreitung zu verhindern.
Ja, das wäre nötig, aber man kann das ja auch anonym machen. Man kann sagen, da ist eine Person A unterwegs und die Person A kommt mit so und so viele Personen zu näher zusammen. Das wäre etwas. Oder, und das ist jetzt ein Modell, wo in Singapur vorgeschlagen wird, dass man infizierte Menschen identifiziert und dann aufgrund von denen ihren Daten schaut, mit wem haben sie Kontakt gehabt. Also wenn man jetzt sieht, dass sich zwei Handys nähern, und dann muss man ja nicht wissen, ist das der Herr X oder die Frau Y. Aber man muss können am Handy, sagen wir jetzt 365 oder am Handy 728, muss man können eine Information geben. Unter Gewährleistung von der Anonymität vom Besitzer von dem Handy, oder? Also das wäre so die Idee, dass wir dann eben könnten Leute auseinanderhalten.
Funktioniert aber natürlich nur, wenn grosse Teile von der Bevölkerung so eine App installiert haben und vor allem auch, wenn die Bevölkerung auch vertraut darauf, dass die Daten wirklich anonym weitergegeben werden. Da gibt es natürlich technische Ansätze. Confidential Computing ist da so eine, wo auch eine Schweizer Firma in einer App-Entwicklung ist. Auch Ubik, die die SBB-App macht, ist da dran am Entwickeln. Aber wenn die Leute dem nicht vertrauen, werden sie kaum so eine App freiwillig installieren.
Das ist absolut so. Und darum ist es wichtig, dass die das propagieren, völlig transparent kommunizieren. Und jetzt haben wir ja von der Swisscom haben wir gehört, dass die mit dem BAG zusammen so einen Versuch, muss man sagen, oder einen Pilotgang machen, wo sie sagen, sehen wir, dass ob die Leute sich an die Regeln halten, eben nicht mehr rauszugehen und nicht mehr weite Wege zurückzulegen. Und dort muss man sagen, wie lange hat man das? Was passiert mit den Daten? Wo werden die Daten gespeichert? Was für Daten sind es? Also da ist nur mit absolut maximaler Transparenz das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen.
Und genau das wird so im Moment nicht gemacht bei dieser Swisscom-Lösung. Weder die Verordnung hat man veröffentlicht, wo dann nachher Daten weitergegeben werden können. Wir haben auch versucht, Swisscom für das Interview dieser Sendung zu motivieren. Auch da hat man gesagt, nein, wir geben da nicht detaillierter Auskunft in so einer Sendung, in so einem Gespräch, weil wir nicht teilnehmen. Also das heisst, da haben wir natürlich schon ein gewisses Problem.
Ich kann es jetzt nicht so deutlich als Kritik formulieren, aber es ist schon eine gewisse
Kritik. Du bist Wissenschaftler, ich bin Journalist, ich darf ein bisschen deutlicher kritisieren natürlich.
Genau, also ich bin Wissenschaftsjournalist vielleicht genau. Und ich finde auch, es dürfte da deutlicher und transparenter gehen. Wenn ich einfach vom Herrn Koch höre, es hat ein Mensch im BAG Zugriff auf die Daten. Ich weiß nicht, ob das mein Vertrauen so schürt, oder? Also ich finde, da wäre jetzt die radikale Transparenz wäre die beste Strategie, wenn ich das jetzt als Kommunikator darf einwerfen, oder?
Es ist ja so, dass man bei der Lösung, die der Bund offenbar hat mit der Swisscom, dass man dort auch die Daten zeitverzögert, 24 Stunden zeitverzögert offenbar übermittelt, eben dass auch das Ganze soll anonymisiert sein. Man kann das nicht nachprüfen, das müssen wir einfach so glauben, wenn das gesagt wird, aber dass man so einfach vor allem sieht, wie gross der Bewegungsradius noch ist, ob viele Leute an einer Handyzelle eingeloggt sind zum Beispiel, das sind dann so die Sachen, die man dort kann herholen. Ich will jetzt da die Gesprächsrunde aber noch erweitern. Wir haben nämlich einen weiteren Gast in der Leitung, das ist der Beat Fischer. Er ist von der Intervista AG, er ist Projektleiter von Footprints Research. Guten Nachmittag, Herr Fischer.
Grüezi, Herr von Tobel.
Sie haben schon vor längerer Zeit ein Projekt gestartet, wo man genau auch die Bewegungsradien von Leuten überwachen und auswerten. Wie haben Sie denn das gemacht mit dem Datenschutz? Können Sie uns da Einblick geben?
Wir haben ein Panel aufgebaut von Menschen, die wir informiert haben, dass wir den eben aufzeichnen, wo sie sich in ihrem Alltag bewegen und dass wir dann das nutzen, die Daten für Forschungszwecke. Also eben zum Beispiel, wie sich das Pendlerverhalten verändert oder generell das Mobilitätsverhalten. Und das Panel, das umfasst 3000 Menschen, die eben da eigentlich bereit sind, ihre Daten zu teilen und dann auch monatlich dafür incentiviert werden.
Incentiviert, das heisst, sie bekommen eine Zahlung über?
Genau, die bekommen als kleines Dankeschön eine Prämie, die sie dann für einen Gutschein einlösen
können. Und das Projekt, das ist jetzt nicht wegen der Corona-Krise gemacht worden, sondern das Projekt, das hat man schon früher gestartet, gegen Ende 2018.
Ganz genau. Hintergrund ist eigentlich dort gewesen, dass wir eben für Mobilität in der Schweiz zu erforschen das Panel aufgebaut haben, aber es auch vielleicht für Plakatforschung eingesetzt haben, wie was für Menschen an Plakat vorbeikommen, um welche Uhrzeiten, was für Zielgruppen und dort eigentlich weitere Daten generiert hat. Wir können es jetzt aber natürlich nutzen, um zu schauen, wie sich jetzt das Verhalten verändert von den Leuten. Was passiert zum Beispiel mit zurückgelegten Tagesdistanzen?
Beat Glucker, solche Informationen, sind die wichtig?
Ich finde die Informationen wichtig, hätte aber schon eine Frage an Herrn Fischer. Ich meine, es sind jetzt 3000 Menschen. Ich wagen, ein bisschen zu bezweifeln, wie repräsentativ die sind. Weil, sagen wir, die 3000 Menschen, das sind solche, die Handys haben, die technologieaffin sind, die auch das Vertrauen in die Technologie haben, die vielleicht auch das Vertrauen mehr haben, vielleicht in die behördlichen Massnahmen, könnte ich mir jetzt vorstellen. Und das dürfte doch das Panel einigermaßen verzerren. Oder wie können Sie garantieren, dass es repräsentativ ist?
Also grundsätzlich, es gibt verschiedene Aspekte oder Repräsentativität. Grundgesamtheit ist sicher so, dass wir nur Smartphone-Besitzer in unserem Panel haben. Wir haben das Panel rekrutiert nach Leuten von 15 bis 79. Also wir haben keine Leute, die über 80 oder älter sind oder jünger als 15 sind in unserem Panel. Also es ist eigentlich, wenn, dann repräsentativ für die Grundgesamtheit, die ich gerade beschrieben habe. Von der Datenteilbereitschaft kann es sicher sein, dass gewisse Menschen, dass es eine kleine Verzerrung gibt. Man muss aber schon sehen, wir haben nicht spezifisch rekrutiert jetzt in diesem Zusammenhang oder was basiert auf behördlichen Massnahmen, sondern wir haben einen generellen Zweck, Mobilitätsverhalten zu erforschen. Von dem her gehe ich davon aus, dass es nicht keinen grossen Einfluss hat. Es kann aber einen Einfluss haben, das ist tatsächlich so.
Und wie kann man jetzt die Massnahmen bewerten vom Bund? Merkt man da deutliche Änderung im Bewegungsprofil der Leute?
Da sieht man sehr grosse Unterschiede. Also vielleicht eine durchschnittliche Tagesdistanz wird zurückgelegt. Das haben wir so im Februar, also bevor jetzt eine Krise bei uns angekommen ist, ist das etwa vielleicht 40 Kilometer gewesen. Das ist jetzt also nach der Massnahme oder nach der Verkündung der Massnahme am 16. März ist das wirklich stark eingebrochen. Wir sind heute vielleicht noch etwa bei 17 Kilometer pro Tag, wo ein durchschnittlicher Schweizer zurücklegt.
Und man sieht dort auch sehr deutlich, wie das Wetter ist. Also ich habe mir die Daten angeschaut. Am Samstag haben sich die Leute doch deutlich mehr bewegt. Der Samstag, wo es schönes Wetter war, wo man gewusst hat, am Sonntag wird es schlechter als zum Beispiel noch vor einer Woche.
Genau, das sieht man eigentlich in den Daten. Wetter hat sicher einen starken Einfluss, aber auch Wegtage. Also es gibt immer noch Leute, die pendeln, physisch bei der Arbeit müssen sie. Das sehen wir klar, doch das sind eben auch Erwerbstätige, gerade Montag bis Freitag mehr unterwegs, was auch tendenziell ein bisschen mehr Männer sind, auch ein bisschen mehr Leute vielleicht zwischen 30 und 65.
Auffallend ist ja der 22. März auch. Ich habe die Kurven auch angeschaut, mindestens die, die öffentlich ist. Am 22. März ist ja eigentlich jede Generation wirklich praktisch nicht mehr unterwegs gewesen. Ist das ein Wettereffekt nach Ihrer Meinung oder ist das einfach so der erste Schock von der harten Massnahmen gewesen? Weil seither erholt sich es langsam wieder. Jetzt steigen die Tagesdistanzen ja kontinuierlich wieder.
Also 22. März ist ein Sonntag. Man muss noch sehen, die meisten Geschäfte sind zu oder auch Lebensmittelgeschäfte sind zu. Wir haben eigentlich sehr wenig von Mobilität, die eben so ein bisschen mit Artikeln vom täglichen Bedarf zu beschaffen zusammenhängen oder eben auch keine Pendler, die an ihre Arbeitsstätte gehen. Durch die Woche, am Montag bis Freitag oder auch Samstag, ist es halt eigentlich höher. Es ist jetzt aber auch der Wert von gestern, vom Sonntag eigentlich, sind auch wieder auf ähnlichem Niveau wie dort am 22.03.
Also das heisst, man sieht jetzt nicht, dass sich die Bevölkerung je länger, je weniger an Massnahmen hält aus dieser Kurve?
Das würde ich so nicht daraus lesen. Wir haben in dieser Woche so einen steigenden Trend gehabt, aber der kann eben auch mit dem Wetter zusammenhängen, wo vielleicht auch mal ein Spaziergang längeren oder so dabei ist, wo ja vielleicht auch nicht unbedingt in Kontakt mit anderen Menschen steht oder wo auch nicht unbedingt negativ zu bewerten ist.
Haben Sie denn jetzt auch mit dem Bundesamt für Gesundheit Kontakt gehabt? Werden die Daten auch dort ausgewertet oder verlässt man sich dort einzig auf Swisscom?
Wir haben keinen direkten Kontakt mit dem Bundesamt für Gesundheit bis jetzt gehabt. Unsere Daten sind öffentlich verfügbar. Also wir machen das im Auftrag vom Statistischen Amt vom Kanton Zürich und von der ETH. Und ob das BAG darauf zugreift, wissen wir eigentlich de facto nicht.
Gibt es denn jetzt mit dieser Lösung auch die Möglichkeit, dass man da mehr Daten könnte auslesen könnte, dass man wirklich auch sieht, mit wem dass man Kontakt hat oder ob zwei Leute näher miteinander Kontakt hat und dass man das App einfach könnte auch auf eine breitere Basis stellen, das heisst nicht nur 3'000 Leute, sondern die ganze Schweiz da könnte erfassen?
Grundsätzlich könnten mehr Leute die App abladen. Unser Ansatz basiert aber auf einer Stichprobe, wo wir wirklich sehr sauber über die ganze Schweiz möchten erfassen, ja, wie sich Menschen bewegen. Und wir möchten nicht sehr viele Leute, die zum Beispiel ihr Verhalten anpassen und wir auch belegen wollen, dass sie ihr Verhalten anpassen. Unsere App misst keine Kontakte. Also das Contact Tracing, wie das vielleicht eben in Singapur der Fall ist, das machen wir nicht. Also wir messen nicht, eben mit was für Menschen man sonst im Kontakt ist. Für das ist auch die Stichprobe mit 3'000 Leuten auch deutlich zu klein. Also von dem her ist eigentlich nicht unsere App, wo du das Contact Tracing könnte abdecken.
Mich würde noch interessieren, Herr Fischer, wie Sie die Landesteile sehen, weil man weiss jetzt von der Westschweiz, die fordern eigentlich fast, dass die Deutschschweiz auch ein bisschen disziplinierter wird oder sogar, dass Massnahmen bis hin zu Hausarrest ausgeweitet werden. Umkehrschluss muss man sagen, die Westschweizer müssten sich eigentlich auch besser an die Empfehlung halten, daheim zu bleiben. Sieht man den Tatbeweis?
Wir haben es nicht direkt in unseren Daten drin. Wir haben gewisse Sachen angeschaut, das war aber die Westschweiz und auch die Deutschschweiz auf einem ähnlichen Niveau gewesen, also von der zurückgelegten Distanz.
Ja, Beat Fischer, besten Dank für die Informationen zu dem Footprint Research von Intervista AG zusammen mit dem Statistischen Amt Zürich und der ETH. Danke, dass Sie uns da einen Einblick gegeben haben.
Gerne und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören, merci. Ja, Beat, jetzt haben wir da gehört, was da gemacht wird im Moment in der Schweiz. Es sind gewisse Apps in der Pipeline, aber da geht man natürlich viel, viel weniger weit, als man in Asien gegangen ist. Ist das überhaupt so sinnvoll, solche Ansätze zu verfolgen, jetzt für die Bekämpfung der Corona-Krise?
Ich finde es absolut sinnvoll, wenn es darum geht, vor allem zu überprüfen, wie die Massnahmen, die der Bundesrat angeordnet hat, wie die umgesetzt werden. Also, dass man möglichst daheim bleibt, dass man möglichst keinen unnötigen Weg macht, dass man möglichst wenig Leute trifft. Und das kann vorausgesetzt eben, dass die 3'000 Menschen, die Herr Fischer erwähnt hat, dass die repräsentativ ausgewählt sind, glaube ich, ist das ein taugliches Mittel. Natürlich ist es dann auch ein taugliches Mittel, die Epidemie einzudämmen, weil die Leute sich weniger bewegen, weniger Kontakt haben, auch weniger das Virus können übertragen. Aber wenn man jetzt darum geht, wirklich die Spur von der Epidemie zu verfolgen und eben Gefährdungsherd zu isolieren, dann ist das natürlich noch nicht das, was man bräuchte. Und das ist dann das, was man eben das Singapur-App wo ja übrigens auch soll Open Source angeboten werden, dass es andere Entwickler können übernehmen. Aber das App sieht noch so einen, sie sagen dem einen roten Knopf vor. Und jeder, wo dann positiv getestet worden ist, und da sage ich es nochmal, testen, das ist eine Voraussetzung, dass das Zeug funktioniert. Jeder, der positiv getestet ist, müsste den roten Knopf drücken. So, und jetzt wüsste das System, das Handy XYZ365, das ist jemand, der positiv getestet ist. Und dann wird das durch ganz einen interessanten Kontakt. Und dann schaut man, wie viele Leute haben mit dem Kontakt. Und dann können die Leute eben wieder gewarnt werden. Und das setzt noch mehr Bereitschaft voraus von den Menschen, dass sie nach einem Test auch den Rückknopf drücken. Oder? Epidemiologisch ist das absolut sinnvoll. Ich weiss nicht, ob das funktioniert, wenn man die Psychologie vom Mitteleuropäer oder von der Schweizerin anschaut. Das wird sich vielleicht zeigen.
Ist natürlich auch wieder ein Trade-off, den man muss machen. Einerseits, wie viel ist man bereit, bekannt zu geben von sich persönlich? Wie gross ist der wirtschaftliche Schaden, wenn man die Sachen halt nicht bekannt gibt und Massnahmen-Lockdown länger muss in Kraft bleiben? Wie gross ist der gesundheitliche Schaden, wenn man Massnahmen lockert ohne solche Apps? Das ist wahrscheinlich ein schwieriger Trade-off, wo die Politik im Endeffekt auch muss entscheiden.
Die Politik muss entscheiden, aber nicht auf politischen Argumenten basierend. Ich komme immer wieder, also jetzt wird immer wieder die berühmte Coiffeuse genannt, oder? Die müssen ihren Salon zutun wegen dem Lockdown. Die hat natürlich ein Interesse, dass sie den Salon wieder aufmachen kann, aber sie hat kein Interesse, dass infizierte Menschen zu ihr kommen, oder? Also, und die hat natürlich schon das Interesse, ihr Geschäft wieder aufzunehmen, aber kein Risiko einzugehen. Und wenn man auf beide Seiten, also von der Kundin oder von der Coiffeuse, vom Kunden, vom Coiffeur, das ist Coiffeur steht jetzt als Beispiel für ein Kleingewerbe, kann so ein Vertrauen mit solchen Massnahmen erzeugen. Dann glaube ich, dann ist so etwas umsetzbar. Aber das hat dann eben mit Parteipolitik überhaupt nichts mehr zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass die Leute eine Massnahme akzeptieren, weil es ihnen eben nützt. Oder?
Und dann braucht es natürlich viel Vertrauen. Das ist gerade mal mit offenen Karten spielen, damit er so etwas überhaupt eine Chance hätte. Sehr spannend gewesen. Danke vielmals, Beat Glocker, dass du dir Zeit genommen hast. Heute Nachmittag. Wir müssen auch wieder sagen, wir sind nicht physisch miteinander im Studio. Man hat gehört, die Leitung ist heute nicht immer ganz optimal gewesen. Wir bitten das natürlich zu entschuldigen. Aber wir halten lieber die Abstandsregeln ein und haben dann nicht ganz so ein sauberes Signal, als dass wir da die Regeln nicht einhalten können und die Aufnahme dafür ein Bier ein bisschen besser ist.
So ist es, genau. Ich danke auch und wir sehen euch wieder zu einem neuen, spannenden Thema morgen.
Wir hören uns wieder. Bis morgen. Danke vielmals, Beat Glocker-Messi.
Coronavirus und Wissenschaft. Die Hintergrundsendung auf Radio 1 mit dem renommierten Wissenschaftsjournalist Beat Glocker vom Internetportal Higgs.ch und dem Radio 1-Chefredaktor Jan von Dobbel. Vom Montag bis am Freitag nach dem 4 Uhr auf Radio 1 und als Podcast auf radio1.ch und higgs.ch. Weil das Wissen rund ums neue Coronavirus SARS-CoV-2 für uns alle wichtig ist. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.